Vater, danke, dass wir vor dich kommen können und das Abendmahl feiern können. Danke, dass wir uns an das Wichtigste erinnern können in unserem Leben, nämlich, dass du uns liebst, dass du alles gegeben hast, damit wir die Vergebung der Sünden bekommen können, dass das die Basis ist von allem, was wir tun und daraus Kraft schöpfen können und unser Leben leben können. Wir könnten jetzt sofort nach Hause gehen und hätten das Wichtigste schon am ganzen Gottesdienst zusammen gefeiert, nämlich das Abendmahl. Und die Erinnerung an dich. Vater, ich bete, dass in der Predigt jetzt dein Geist kräftig wirkt, Vater. Dass du uns offene Herzen gibst, Gott, und dass wir uns inspirieren lassen können von Frauen in der Bibel, die dich verherrlicht haben, Gott. In Jesu Namen bete ich. Amen. Ich komme mich darum, am Anfang der Predigt hier noch eine kleine Perspektive bezüglich des Coronaviruses weiterzugeben. Das beschäftigt viele von uns. Wir haben eine E-Mail an die meisten von euch geschickt diese Woche, wie wir das in unserer Gemeinde bis auf Weiteres handhaben wollen. Die Frage steht im Raum. Es ist verantwortlich, wenn wir uns... Ich bin nicht erkältet, nein, ich habe mich gerade beim Abendmahl, klebt noch ein bisschen was. So. Genau. So, hier denkt doch jemand mit. Vielen Dank. Es ist... Bis auf Weiteres treffen wir uns als Gemeinde, wenn die Stadt Berlin sagt, darum bittet, größere Veranstaltungen abzusagen, dann werden wir euch informieren und auch entsprechend dort so verantwortlich mithandeln wollen. Wenn jeder von euch einfach sich vom Geist leiten lässt und seine eigene Entscheidung trifft, das ist meine Ermutigung, dass wir nicht irgendeinem Herdentrieb, Panik in die eine oder andere Richtung folgen. Wir wollen die Entscheidung von jedem respektieren, ob er hier ist oder ob er nicht hier ist. Wenn du krank bist, wenn du Erkältungs- oder Grippesymptome zeigst, bitten wir dich zu Hause zu bleiben. So, wenn du dich unsicher fühlst, ob du ein geschwächtes Gesundheitssystem hast oder ein Immunsystem hast, und dich unsicher fühlst, fühl dich wirklich frei, zu Hause zu bleiben. Niemand soll sich hier verantwortlich fühlen, kommen zu müssen, wenn er sich nicht wohl fühlt. Insofern, wir vertrauen einander und sind sicher, dass wir als Gemeinde bis auf Weiteres uns treffen können und geben euch Bescheid, wenn wir anderweitig das sehen. Prost. Erster Mose, Kapitel 1. Am Anfang, Vers 1, schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und dann fängt Gott nach und nach diese Leere zu füllen. Und in Vers 27 heißt es dann, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Gott hat den Menschen geschaffen, weil es seine Vision war, seine Kreativität war, seine Idee war, dass es auf der Erde unter all diesen Tieren und den unterschiedlichen Pflanzen und Wesen etwas geben sollte, jemanden geben sollte, der so ist wie er. Und dieses Wesen hat er als Mann und als Frau geschaffen. Das heißt, Männer und Frauen, wir sind so angelegt, gemeinsam zusammenzuwirken und Gott hier auf der Erde wiederzuspiegeln und zu repräsentieren. Das ist inspirierend. Und am Weltfrauentag wollen wir mal ganz besonders an diesen Teil der Frau denken und darüber nachdenken, wie war das, als Jesus auf der Erde war. Wir haben diese Predigtenserie über die Bibel, die Jesus las im Moment. Und diese Predigt passt perfekt eigentlich in diese Serie rein. Die Idee ist, dass Jesus aufgewachsen ist mit dem Alten Testament. Und wir können versucht sein zu sagen, ja, das Alte Testament ist das Alte, Altes ist nicht interessant. Das Neue interessiert uns und das interessiert uns auch ganz besonders. Aber Gott hat nicht 39 Bücher überliefern lassen im Alten Testament, damit wir sie nicht mehr lesen. Wir können viel Inspiration und Kraft daraus schöpfen, wie auch Jesus viel daraus geschöpft hat. Jesus ist aufgewachsen in der Synagoge. Wir sind jeden Samstag, jeden Freitag in die Synagoge gegangen. Und am Samstag saßen sie zu Hause und haben über Gottes Wort gesprochen. Er hat viel gehört aus dem Alten Testament, wie er aufgewachsen ist. Als er mit den Schriftgelehrten diskutiert hat mit 12 Jahren im Tempel, hat er sich mit der Bibel beschäftigt und wollte mehr darüber wissen. Ist tiefer reingegangen. Das war Jesu Herz. Und Jesus ist mit Sicherheit auch mit vielen Ideen aus dem Alten Testament über Frauen aufgewachsen. Er hat sich viel beschäftigt mit den Frauen im Alten Testament, die dort als Beispiel da waren. Es gibt 2 Bücher, die spezifisch den Titel der Name einer Frau haben und eine Frau als Hauptdarstellerin haben, dort im Alten Testament. Es gibt ein jüdisches Fest, was sich nur um Esther dreht und wie sie, da kommen wir gleich noch dazu, das Volk Israel gerettet hat. So, in Jesu Bewusstsein hat er Vorbilder, Beispiele von Frauen gehabt, aus der Schrift, die ihn inspiriert haben. Und darum ist der Titel der Predigt, Frauen, die Jesus inspirierten. Schlag mal auf zu Ruth, Kapitel 1. Wir haben vorher diese Stelle gelesen über diese Liebe, von der Jesus spricht hier. Miriam hat darüber mitgeteilt, wie diese Liebe uns motivieren soll. Jesus saß mit seinen Jüngern zusammen und es war schon, als es in die Richtung ging, dass er weggehen wird, dass er sterben wird und auferstehen wird und die Jünger zurücklassen wird. Und in diesem Zusammenhang hat er ihnen gesagt, an der Liebe werdet ihr untereinander erkannt werden. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich glaube, also wie ich das verstehe, ist er oft lange mit seinen Jüngern zusammen gesessen und sie haben sich unterhalten. Er ist nicht nur da gesessen, hat diese 2, 3 Sätze gesagt und dann haben sie wieder geschwiegen. Die haben sich da unterhalten drüber, die haben darüber diskutiert. Und ich wäre nicht überrascht, wenn Jesus damals das Beispiel von Ruth herausgeholt hätte und sie darüber diskutiert hätten. Naomi, eine jüdische Frau, verlässt mit ihrem Mann Judäa und zieht nach Moab aufgrund einer Hungersnot. Und sie gehen dorthin und dann passiert das Schlimmste, was ihr passieren kann. Nachdem ihre 2 Söhne, beide also Frauen aus dem Volk Moab geheiratet haben, was sehr unüblich damals war und schief angesehen wurde, stirbt ihr Mann. Und sie müssen plötzlich versuchen, gemeinsam zu 5 hier aufzukommen für den Lebensunterhalt. Dann stirbt der erste Sohn. Dann stirbt der zweite Sohn. Und sie ist alleine mit ihren 2 Schwiegertöchtern. Und sie ist enttäuscht, sie ist verbittert und will wieder zurückgehen nach Israel. Und sagt zu ihren 2 Schwiegertöchtern, geht ihr zu eurem Volk, sucht euch neue Männer, ich gehe zurück, lasst mich alleine. Also jeder muss jetzt sein eigenes Ding machen. Und dann sagt Ruth, nein, das mache ich nicht. Ich bleibe bei dir, ich bin für dich da. Wir gehören zusammen, wir halten zusammen. Und sie will sie wieder wegschicken. Und dann kommt dieser unglaubliche Satz, der so gerne bei Hochzeiten verwendet wird, aber gar nicht für Hochzeiten gedacht ist. Vers 16. Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da werde ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich von dir scheiden. Das war die Liebe, die Hingabe, die eine Schwiegertochter für ihre Schwiegermutter gehabt hat und gesagt hat, wir gehören zusammen, wir halten zusammen. Ich bin sicher, dass Jesus diese Zeilen kannte. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er mit seinen Jüngern auch darüber diskutiert hat, als er mit ihnen gesprochen hat, darüber, wie Liebe aussieht, wie Hingabe füreinander aussieht, wie es aussieht, wenn 2 Menschen zusammenhalten, sagen, wir sind füreinander da, wir gehen durch dick und dünn, wir haben den gleichen Gott, wir halten zusammen. Jesus war von Ruth inspiriert, in seinem Denken, in seinem Handeln. Möglicherweise war Jesus inspiriert von Rahab im Alten Testament. Es gibt diese Hall of Fame der besondersten Beispiele von gläubigen Menschen. Und Rahab, also in Hebräer Kapitel 11, Rahab kommt darin vor. Und man fragt sich, wieso Rahab? Und wenn du das nachliest, das ist eine inspirierende Geschichte. Von einer Frau, die in Jericho lebt. Die Israeliten wollen das Land einnehmen. Sie schicken zwei Boten voraus oder Spione, um das Land zu erforschen, um zu sehen, was können wir da machen, wie sieht es da aus, was für Leute sind da, wie können wir dieses Land einnehmen. Der König von Jericho bekommt mit, dass diese zwei Leute irgendwo im Lande sind und lässt sie suchen. Und diese Prostituierte, Rahab, gewährt den beiden Unterschlupf, versteckt sie in ihrem Haus. Sie fängt an, den Namen Gottes zu benutzen an dieser Stelle. Und man versteht, dass sie irgendwas über Gott gelernt hat. Es ist nicht in allen Details geschildert, was dann passiert ist und wie ihre Bekehrung genau aussah und so weiter. Aber auf jeden Fall nimmt sie den beiden das Versprechen ab, dass ihre Familie dann verschont werden soll und schickt sie dann an der Stadtmauer, lässt sie dann da runterklettern, zeigt ihnen genau, wo sie hingehen sollen und sich verstecken können im Gebirge, wann sie wieder zurückkommen sollen, weil sie die ganzen Vorgänge kennt und hilft den Israeliten, dort ins verheißene Land zu kommen. Vielleicht war Jesus davon inspiriert, als er in Johannes Kapitel 4 der Samariterin begegnet. Und da sagt, hier ist eine Frau von einem anderen Volk und mein Volk will mit denen nichts zu tun haben und Samariter wurden als unrein angesehen, weil sie ein Mischvolk waren. Und er hat genau das getan, was die ganzen anderen nicht getan haben. Er hat sich mit ihr hingesetzt, hat mit ihr über den Glauben geredet, hat ihr geholfen, Gott kennenzulernen. Und sie ist jemand geworden, die dann hingegangen ist und vielen anderen Menschen geholfen hat, in ihrer Stadt Christen zu werden und viele Menschen geholfen hat, gerettet zu werden. Vielleicht saß Jesus da und war davon inspiriert. Er hat gesagt, ja, selbst die Hure Rahab im Alten Testament, die Frau, von der es die wenigsten Leute gedacht hätten, dass sie einen Unterschied machen kann, die Frau hat besonders viel gemacht. Darum habe ich auch Glauben für diese Frau. Vielleicht ging ihm die Hure Rahab durch den Kopf, als er dort bei diesem Pharisäer zu Hause saß und irgendwelche theologischen Abhandlungen führen wollte mit ihm und dann eine Prostituierte reinkommt und irgendwie nur verstanden hat, Jesus muss der Messias sein und vielleicht gibt es hier Hoffnung für mich. Und dieses Alabastergefäß zerbricht und ihn salbt. Und der Pharisäer sagt so, was machst du hier? Wenn der wüsste, dass diese Frau eine Sünderin ist, dann würde er sie noch nicht mal anfassen. Und Jesus hat sich für sich gedacht, so, nee, genau deshalb. Lass uns mal sehen, ob ich auf die Art und Weise diesem Mann etwas beibringen kann. Vielleicht hat er da Rahab vor Augen gehabt und war inspiriert und hat gesagt, Gott kann aus jedem Menschen was machen, egal wie sein Hintergrund ist, egal wie weit er von Gott weg ist, egal was für dumme Sachen er macht. Gott kann wirken. Jesus war mit Sicherheit inspiriert von Frauen. Jesus muss inspiriert gewesen sein von Esther. Das Purim-Fest, meine ich, ist das Fest, das jedes Jahr gefeiert wird in Erinnerung an das Leben von Esther. Ihr könnt aufschlagen in Esther Kapitel, ja, mal sehen, ob ich es finde, 4. Hier, Kapitel 4, genau. Esther ist ein Waisenkind. Sie wird aufgenommen, ihr Adoptivvater Mordecai ist jemand, ein Jude, sie ist auch Jüdin. Und dann sind sie in der babylonischen Gefangenschaft. Der König Xerxes entscheidet sich, sowas zu veranstalten wie Germany's Next Topmodel oder Babylon sucht den Superstar oder so. Und er sucht eine Frau. Oder der Bachelor vielleicht, weiß ich nicht. So, das Konzept ist irgendwie schon relativ alt. Und er will die großartigsten Frauen dort aus Babylon kennenlernen. Und auf jeden Fall Esther ist auch dabei. Und er verliebt sich in sie und entscheidet sich, sie zu heiraten. Sie verschweigt ihm aber, dass sie Jüdin ist und einen jüdischen Hintergrund hat. Dann gibt es verschiedene, also soll ein Anschlag gemacht werden auf König Xerxes. Mordecai, der Adoptivvater von Esther, informiert sie und hilft dem König, gerettet zu werden. Dann wird Esther, also dann gibt es weitere Wirrungen. Auf jeden Fall gibt es jemanden, der sehr, also gegen jüdische Menschen eingestellt ist dort. Das ist keine Erfindung der Neuzeit. Und dort versucht haben, also irgendwie etwas auf den Weg zu bringen und die Juden in ein sehr schlechtes Licht darzustellen, sodass letztendlich der König einen Erlass erlässt, alle jüdischen Männer, Frauen, Kinder zu töten. Und jetzt ist plötzlich seine Frau Esther in der Position, mit ihm darüber zu sprechen, vielleicht ein bisschen darüber nachzudenken, ob das wirklich eine gute Idee ist. Hat ihm aber verschwiegen, dass sie selbst Jüdin ist. Und sie kommt in eine Situation, wo sie nicht zu ihm hätte gehen dürfen. Aufgrund der Sitten und Dingen, die um Regeln, die es um den König herum gab. Und ihr Adoptivvater Mordecai sagt sie, hey, wir brauchen dich jetzt. Vielleicht hat Gott dich genau deswegen in diese Situation gestellt. Und dann sagt sie diese unglaublichen Sätze, die möglicherweise Jesus inspiriert haben. Kapitel 4, Vers 16. Sie sagt zu Mordecai, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Das ist ihre Haltung, wo sie sagt, möglicherweise ist das genau der Grund, warum ich in diese Position gekommen bin. Lasst uns zusammen beten, lasst uns zusammen fasten. Ich weiß nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Möglicherweise komme ich um, wahrscheinlich komme ich um. Dann ist das halt so. Aber die Chance, dass das Volk Israel gerettet wird, ist mir wichtiger als mein eigenes Leben. Denk an Jesus in Gethsemane. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat vor Augen, dass er wahrscheinlich sterben wird. Er hat vor Augen, dass er sterben muss, damit viele andere Menschen gerettet werden können. Und was macht er? Er holt seine Leute zusammen und sagt, lass uns zusammen beten. Und er macht das, was Esther gemacht hat. Er hat diese gleiche Haltung, die Esther gehabt hat, zu sagen, hey, mein Leben ist nicht so wichtig. Ich bin bereit, mich zu opfern für andere Menschen. Und was wir zusammen machen, ist, dass wir zusammen beten, dass wir zusammen ringen, dass wir zusammen kämpfen. Jesus war inspiriert von Frauen. Schlag mal auf zu Römer Kapitel 16. Wie sah das in der ersten Gemeinde aus? Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, was Frauen in der Gemeinde machen können und was nicht. Was ich nicht machen werde hier, ist, euch genau zu erklären, ich sehe das so und so und so und so. Ich glaube, wir müssen in die Schrift gehen, wir müssen in diesen schwierigen Stellen ringen bei Zeiten. Wir müssen aber vor allem das große Bild haben von dem, was sonst auch noch alles in der Schrift steckt und es nicht verbeißen in einigen schwierigen Stellen. Als Fußnote und Denkanstoß, okay, ich gehe das Risiko ein. Will ich als Beispiel bringen, dass gerne die Stelle in 1. Timotheus Kapitel 2 dazu verwendet wird, wo Paulus sagt, einer Frau erlaube ich nicht, dass sie lehre, als Grund dafür, dass Frauen nichts in der Gemeinde sagen dürfen. Interessanterweise habe ich aber selten eine Predigt darüber gehört, auch in unserer Gemeinde, was 3 Verse vorher geschrieben steht, nämlich, dass die Männer an allen Orten mit erhobenen Händen beten sollen. Oder dass 3 Verse später steht, dass die Frauen durch Gebären von Kindern gerettet werden. Rettung durch Gebären von Kindern habe ich noch nie gepredigt gehört in unserer Gemeinde. Also lass uns nicht zu simplizistisch an die Dinge rangehen und einfach nur ein Vers nehmen und sagen, und deshalb muss es genauso sein. Wir müssen in die Schrift gehen, wir müssen damit ringen, wir müssen zugeben, dass es schwierig ist und dass es keine einfache Lösung gibt und dann immer wieder gemeinsam uns hinterfragen und uns weiterentwickeln und nachdenken und Entscheidungen treffen und probieren und fehlen und wieder aufstehen. Das ist, was unser Herz, unsere Haltung sein muss. Aber in Römer Kapitel 16, schau dich mal an, hier in Vers 1, aber ich noch eine Menge vorhabe, werde ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber in Vers 16 ist die Rede von Phöbe. Vielleicht lesen wir nur diesen Vers. Ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe, die den Dienst an der Gemeinde von Kenchrea versieht. Sie versieht den Dienst an der Gemeinde von Kenchrea. Das heißt nicht, dass sie zu Hause gekocht hat für die Gemeinde. Die hatte irgendwas sehr Präsentes gemacht in der Gemeinde. dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich's ziemt für die Heiligen. Und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Das griechische Wort, was hier für Beistand verwendet wird, ist ein juristischer Begriff. Das heißt, möglicherweise war sie dort bekannt als eine Frau, die in irgendeiner Form, was möglich war im römisch-griechischen Kontext, die juristisch tätig war, um Angelegenheiten von Paulus zu bearbeiten oder von Geschwistern in der Gemeinde. Vielleicht war sie involviert in Prozesse, wo Christen in Schwierigkeiten waren und ihnen irgendwelche Dinge vorgeworfen werden sollten im Rahmen der Verfolgung. Aber sie hat vielen Rechtsbeistand geleistet, auch Paulus selbst. Und jetzt sagt er, und jetzt kümmert ihr euch bitte auch um sie. Vers 3, grüßt die Priska und den Aquila. Ja, normalerweise wurde immer der Mann zuerst genannt, aber hier wird die Frau zuerst genannt. Möglicherweise war Aquila ein toller Typ, aber Priska die Frau, die den Laden gerockt hat. Und sie haben zusammengewirkt und tauchen mehrmals in der Bibel auf. Meine Mitarbeiter in Christus Jesus, Paulus sagt, es sind meine Mitarbeiter, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben. Denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden der Heiden und die Gemeinden in ihrem Hause. Und dann redet er über Maria, die viel für euch gearbeitet hat, sagt er in Vers 6 und Vers 7. Grüßt Andronikus, jetzt wird es ganz spannend. Also, ich mache das Fass nicht auf, aber nur als Denkanstoß für Leute, die sehr einfach denken. Grüßt die Andronikus und die Junia, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt Andronikus und die Junia, eine Frau, die eine Mitgefangene von Paulus war und die berühmt ist unter den Aposteln. Und tatsächlich ist es so, dass es relativ schwierig ist zu sagen, dass von der Satzkonstruktion her gemeint ist, dass die Aposteln sie alle kannten. So. Nichtsdestotrotz, ich sage nur, es ist nicht so einfach. Und wir müssen bereit sein, immer wieder zu bedenken, was wir glauben. Im Moment fühle ich mich sehr gut, wie wir es machen, und ich fühle mich sehr gut, darüber zu sprechen, wie wir uns weiterentwickeln können. Es ist so ganz still geworden hier. Was habe ich jetzt wieder angerichtet hier? Wie komme ich da drauf? Ich sage nur, dass das, was gerne unterstellt wird, dass die Bibel ein bestimmtes Bild vorgibt, wie eine Frau sein muss und was die Rolle der Frau ist, sehr geprägt ist von den 50er Jahren. Aber nicht so sehr von der Bibel. Warum denke ich das? Schaut mal in Sprüche Kapitel 31, die Bibel, die Jesus las. Also hier ist eine lange Stelle, wo den Juden durch Sprüche von Lemuel, dem seine Mutter Ratschläge gegeben hat, wie eine großartige Frau eigentlich aussieht, die hier festgehalten sind. Und wenn sie in der Schrift stehen, sollten wir sie auf jeden Fall angucken. Vers 10. Wie meine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als köstliche Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um, ja, das war das Handwerk damals, und arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff. Ihre Nahrung bringt sie von ferne. Sie steht Vortage auf und gibt Speisen ihrem Hause und den Mägden ihren Teil. Sie trachtet nach dem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg und vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie merkt, wie ihr Handel Gewinn bringt. Ihr Licht verlischtet des Nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocke und ihre Finger fassen ihr Spindel. Ich meine, ich bin erschöpft, wenn ich das überhaupt lese.
Und dankbar.
Und keine Frau soll jetzt das Gefühl haben, also Heidi Klum ist das Model, das Beispiel, wie alle funktionieren müssen. Super erfolgreich im Business, managt Frauen, okay, sie ist schon ein paar Mal geschieden, es funktioniert alles nicht so richtig. Aber die Idee ist nicht so, ein Hans Dampf in allen Gassen ist das Idealbild einer Frau. Ich glaube, es zeigt uns ein bisschen das Spektrum von dem, wozu Frauen in der Lage sind und wozu hier auch inspiriert wird. Also das ist eine Kauffrau, eine Frau, die eine Businessfrau, die kauft einen Acker, die betreibt damit, also bebaut den Acker. Nein, die ist nicht mit dem, Pflug durch die Gegend gezogen und hat den Acker bebaut. Die hat Angestellte gehabt, die das gemacht haben. Dann hat sie einen Weinberg gekauft, dann lässt sie diesen Weinberg bepflanzen, dann hat sie Leute, die sie managt hier. Später ist die Rede davon, wie sie von dem Gewinn wiederum Armen zurückgibt. Das ist inspirierend. Das sind Frauen, die Jesus auch vor Augen hatte im Alten Testament. Mal sehen, wie viele Fässer wir noch aufmachen heute. Also, bitte, der Mythos, dass die Bibel die Rolle der Frau auf Kochen und Kindererziehung reduziert, hat wenig mit der Bibel zu tun. Können wir uns zumindest darauf einigen? Und dann in die Schrift gehen und gemeinsam forschen, wie es denn alles so aussehen könnte. Und jedem vertrauen, dass er nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen trifft. In der Familie gemeinsam, in der Gemeinde gemeinsam. Und dann lass uns mal sehen, was alles so möglich ist. Soraya soll macht für ihre fünfte Prüfungskomponente einen Vortrag zu dem Thema, inwiefern wurde die Rolle der Frau in England im Mittelalter durch die Bibel begründet. Ich so, wir haben interessante Diskussionen zu Hause. Und das Thema ist sehr schwierig, weil auch, also erstens, lange Geschichte, es ist schwierig. Frauen sollen nicht von irgendjemandem durch Frauenbilder der 50er Jahre begrenzt werden in ihrer Vision, was sie in der Welt und für Gott tun können. Frauen, die gleiche Arbeit mit gleichen Ergebnissen erzielen, sollen auch gleiche Bezahlung bekommen. Da bin ich ganz mit der Frauenbewegung und den Frauenrechtlern. Was wir aber auch nicht tun werden, ist die Rollenverteilung, wenn sich eine Frau dafür entscheidet, zu Hause zu arbeiten, zu belächeln oder irgendjemandem ein Gefühl einer minderwertigen Karriere zu geben. Zu Hause zu sein mit 2 oder 3 Kindern ist echte Arbeit. Als unsere Kinder klein waren, war ich sehr froh, dass ich es geschafft habe, 8 Stunden am Tag aus dem Haus zu gehen. Und ich ermutige jeden, der sich für diesen Weg entscheidet, das von ganzem Herzen zu tun und zuversichtlich zu sein und Leuten zu sagen, was du da machst. Ich mag diese Werbung von 2005, 2006 oder so von Vorwerk. Das ist dieses Interview mit dieser Frau und der eine Mann sitzt ihr gegenüber und sagt so, und was machen Sie da? Ach ja, stimmt, Sie waren ja zu Hause. Sie richtet sich auf und sagt, ich arbeite in der Kommunikationsbranche und im Organisationsmanagement. Außerdem gehören Nachwuchsförderung und Mitarbeitermotivation zu meinen Aufgaben. Oder kurz, ich führe ein sehr erfolgreiches kleines Familienunternehmen. Es ist alles eine Frage der inneren Haltung und der Zuversicht in dem, was wir machen. Es gibt diese Geschichte von einem Soziologieprofessor, der mit einer Frau bei seiner Konferenz ist. Echte Geschichte. Und seine Mutter, seine Frau war zu Hause mit den Kindern, aber dieses Mal ist sie mitgereist. Und einer der Kollegen von dem Professor, der das sehr kritisch sah, war ein Soziologiekongress, also spricht sie an und sagt, na, was machen Sie denn so? Und sie antwortete nicht, ich mache nichts, ich bin zu Hause. Sondern sie sagte, ich sozialisiere 2 Homo sapiens gemäß der Kernwerte der griechisch-jüdischen Tradition mit dem Ziel, dass die Instrumente der Transformation der sozialen Ordnung zu einer teleologisch beschriebenen Utopie beitragen und die Menschheit auf das Eschaton vorbereiten. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Wie du siehst, was du selbst machst. Frauen der Berliner Gemeinde Christi, ihr inspiriert mich. Und ich will ein paar Beispiele herausgreifen, einfach stellvertretend für jede Frau in der Gemeinde. Boah, ich weiß nicht, wie ich durch die Liste hier durchkommen soll. Und einige sind heute nicht hier. Aber Rebecca, du inspirierst mich. Wie du als Tänzerin bei den Paris-Konferenzen und in der Gemeinde deine Begabung eingebracht hast, deinen Beruf voll in die Gemeinde eingebracht hast. Das ist super inspirierend. Dass du jetzt da hinten sitzt, trotz multipler Sklerose, mit einem fröhlichen Geist, verwurzelt in Gott, eine liebevolle Mutter bist und wie du deinen Glauben halt dann von zu Hause aus in deiner Nachbarschaft weitergibst. Das ist total inspirierend. Du inspirierst uns. Tina Haneschweger, bist du da? Sie ist krank. Du wirst es auf der Aufzeichnung hören. Du bist eine taffe und inspirierende Lehrerin auf dem steinigen Untergrund des Berliner Schulsystems und planst, und organisierst unsere Gottesdienste, bist engagiert in deinem Bibelkreis, involviert, um Menschen zu helfen, Gott kennenzulernen. Du inspirierst uns. Miri Sage, bekannt aus bunten Frauenmagazinen und der Tagesschau. Kein Witz. Liebevolle Mutter von drei Kindern, Menschenrechtsanwältin, die regelmäßig in Pakistan oder beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unterwegs ist, um Konzerne zur Rechenschaft zu ziehen für verantwortungsloses Handeln. Immer in unserem Leitungsteam dabei. Immer direkt, ehrlich, respektvoll, visionär und mit dem großen Bild, was Gott noch alles mit unserer Gemeinde vorhat. Du inspirierst uns. Annette. Alter ist keine Ausrede. Das lebst du uns vor. Du leitest mit Matthias zusammen den Bibelkreis, inspirierst im Seniorenzentrum Menschen, ihre Begabungen auch im fortgeschrittenen Alter zu entdecken und zu entwickeln. Bist im Vorstand von Hope Deutschland, aktive Großmutter. Wenn die ganzen jungen Frauen in unserer Gemeinde in 40 Jahren so drauf sind wie du, mache ich mir keine Sorgen um die Zukunft unserer Gemeinde. Birgit Siebert ist heute nicht hier. Aber Birgit, du nimmst Multiple Sklerose nicht als Ausrede. Du hast bestimmt Kämpfe und schlechte Tage. Im Gebetschat letzte Woche haben wir dafür gebetet, weil du ins Krankenhaus gekommen bist und wieder eine bedrohliche Diagnose gehabt hast, begleitet von starken Schmerzen. Und am Ende hieß es einige Stunden später, dass du wieder zu Hause bist und nur einen Bandscheibenvorfall hast. Trotzdem kennen wir dich als liebevoll, zugewandt, interessiert an anderen Menschen und in Gott verwurzelst. Du inspirierst deine Mutter, Gott zu suchen und ihn zu finden. Du inspirierst uns. Elsa ist heute nicht hier, weil sie mit in der Kinderklasse, wow, Respekt, dass sie hier ist. Elsa, du begeisterst Menschen in Europa als Violinistin beim Deutschen Symphonischen Orchester und gibst deine Begabung an große und kleine Menschen weiter. Du bist eine liebevolle Mutter von zwei kleinen Kindern. Gleichzeitig macht Jakob, unser Bruder, und dein Mann gerade eine Chemotherapie und ihr geht als Familie durch eine ungewisse Zukunft. Und du trägst deine Familie mit Kraft und Hoffnung. Du inspirierst uns. Florence. Wo versteckt sie sich? Hier vorne. Du bist eine treue Dienerin, die durch so viele Hochs und Tiefs in der Gemeinde gegangen ist. In der Technik bist du immer dabei und dienst und immer unterstützend und bist mit vielen kleinen unsichtbaren Dingen in der Gemeinde beschäftigt, die getan werden müssen in der Gemeinde und eigentlich nur sichtbar werden, wenn mal was schief geht. Du inspirierst uns. Carmen. Oh. Immer aktiv, immer zuversichtlich. Hast auf höchstem Niveau in Rumänien Volleyball gespielt. Eine abenteuerliche Flucht in den 90er Jahren aus Ceausescus diktatorischem Rumänien gehabt. Durch Wald und Berge. Und ihr habt euch hier von null auf eine Existenz aufgebaut. Du bist Mutter von zwei erwachsenen Kindern, die ihre Begabungen in alle Richtungen ausprobieren und Zuversicht im Leben haben. Du bist eine Großmutter, ihr habt viele Krisen in eurem Leben navigiert und du dienst als Bibelkreisleiter mit deinem Mann zusammen, bist aktiv in der Diakonie und in der Seelsorgegruppe und in vielen anderen Bereichen in der Gemeinde. Du inspirierst uns. Anja Homag, Sven und du, ihr habt einen schwierigen Hintergrund und eine großartige Familie aufgebaut. Treu im Glauben, zwei Pflegekinder aufgenommen, völlig hingegeben für die beiden. Eine liebevolle und engagierte Mutter. Du inspirierst uns. Alisa. Oh. Du lebst uns vor, wie es aussieht, wenn jemand in der Gemeinde geboren ist, aufgewachsen ist und seinen eigenen Glauben gefunden hat. Du rockst seit Jahren die Teencamps mit inzwischen über 100 Teilnehmern. Bist immer zuverlässig, immer aktiv, klar im Kopf, sagst, was du denkst. Du hast dein Studium der Soziologie durchgezogen und abgeschlossen, arbeitest vollzeitig, aber verlierst dich nicht in Karriereambitionen, sondern setzt dich mit allem, was du hast, für die Gemeinde ein. Du inspirierst uns. Justine. Wo ist Justine? krank zu Hause. Nach allem, was Ärzte über dich in deiner Jugend vorausgesagt haben, müsstest du schon lange nicht mehr hier sein. Nach vielen Operationen. Aber du bist lebendiger als je zuvor. Du schmeißt dir deine Familie. Du leitest das Hope Seniorenzentrum, gibst gute Impulse im Gemeinderat. Du ziehst Menschen an, die Ermutigung und Rat suchen und bist immer fröhlich, herzlich und bereit zu geben. Du inspirierst uns. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Hall of Fame der Gemeinde Christi Berlin. Von den Glaubenshelden, die uns inspirieren. Es gibt diese Begebenheit, ich mal gehört habe, von einem kleinen Jungen. Und er war 4 Jahre alt und sollte beim Theaterstück in der Gemeinde mitmachen. Er musste eine Zeile auswendig lernen. Ich bin das Licht der Welt, sollte er auf der Bühne sagen. Und er hat die ganze Woche geübt. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und dann kommt sein großer Moment, er tritt aus dem Dunkel, mitten in diese Spots von der Beleuchtung und ist geblendet und steht da und weiß nicht mehr, was er sagen soll. Seine Mutter sitzt in der ersten Reihe und sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und plötzlich hellen sich seine Augen auf. Und er sagt, meine Mama ist das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Männer und Frauen, lasst euch von den Frauen in der Bibel inspirieren, von denen Jesus inspiriert war. Lasst euch von den Frauen inspirieren, die Jesus nachfolgen und euch umgeben. Frauen in der Berliner Gemeinde Christi, ihr inspiriert uns und ihr seid das Licht der Welt, zur Ehre Gottes. Amen.